Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast von Datamix über Data Science und künstliche Intelligenz. Heute haben wir Achim Liese zu Gast. Er ist wirklich ein sehr guter Experte in diesem Umfeld. Er macht schon mehrere Jahre Projekte, wir machen zusammen Projekte und er ist auch sehr bekannt in der Meetup-Szene in München, hat schon sehr viele Webinars teilgenommen, kennt sich aus mit neuesten Technologien in den USA und ich freue mich, heute ihn hier zu haben. Herzlich willkommen, Achim.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung zuerst mal. Freue mich, hier zu sein.
Ja, ich denke auch, dass es heute wirklich auch für die Zuhörer richtig spannend wird und verschiedene Insights zu berichten. Was sind die aktuellen Trends? Vielleicht, was sind auch die Fehler im aktuellen Data Science Umfeld? Was machen die Leute falsch? Was kann man vielleicht verbessern? Ich habe schon gesehen oder wir haben schon darüber gesprochen. Du hast auch neue Insights von Andrew Ng. Verschiedene Themen, die du da gesehen hast, die auch in der Praxis oft vorkommen. Ja, was denkst du, wo liegen momentan die Herausforderungen, die Probleme in Data Science Projekten und Machine Learning Projekte? Was kann man noch verbessern? Was kann man optimieren? Was denkst du, wo liegt das größte Potenzial momentan?
Ja, vor allem hat sich der Ansatz ist gerade dabei, sich zu ändern. Also bis dato hat man sich ja sehr darauf fokussiert, über Data Scientists sehr aufwendig die Modelle zu betrachten, wo kann ich hier noch 2-3% Performance rausholen, indem ich dann die Hand optimiere. Nur finde durch die immer weitere Verbreitung von Transfer Learning gerade so ein Paradigmenwechsel statt. Also für die meisten Anwendungsfälle sind halt die vortrainierten Modelle schon gut genug. Natürlich können wir die immer noch weiter optimieren. Aber das kam jetzt gerade vor ein paar Wochen, auch wurde es von Andrew Ng angesprochen, dass er festgestellt hat, dass in seinen Projekten die Vorteile, die man hat, wenn man sich erstmal die Daten genauer anschaut und tatsächlich also von einem Model-Driven zu einem Data-Driven Approach wechselt, dass die Vorteile dann wesentlich größer sind, als wenn man eben versucht, mit Wochen oder gar monatelanger Arbeit noch die Modelle um ein paar Zehntel Prozent zu optimieren. Und das ist natürlich sehr interessant. Also,
ja. Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Früher ging es meistens darum, die Modelle zu optimieren. Das heißt, man hat die Daten reingeworfen, oft vielleicht schon vorbereitet, vor allem bei Kaggle-Competition oder Online-Trainings. Das heißt, die Datensätze waren schon da, hat es dann in eine Grid-Search reingeworfen und versucht dann einfach ein paar Parameter zu tunen, um dann bessere Ergebnisse zu erhalten. Allerdings, vor allem in der Praxis, macht es ja oft weniger Sinn, da die Daten nicht in der richtigen Qualität reinkommen, dass man vielleicht keinen richtigen Zugriff hat, dass die Daten nicht passen, dass sie bereinigt werden müssen, vielleicht noch eine Imputation gemacht. Und das wird dann vernachlässigt. Und klar, ich meine, wenn jetzt schlechte Daten reinkommen, dann können auch nur schlechte Ergebnisse rauskommen. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich besser, den Schraubenzieher oder den Hebel besser in der Datenbereinigung anzusetzen und da die Qualität zu erhöhen.
Ja, genau. Zumal auch die Verfahren oder vielmehr die Frameworks immer mehr in Richtung AutoML gehen und diese AutoML-Methoden auch immer besser werden. Das heißt, auch da ist natürlich das Problem, wenn die Datenqualität dann nicht stimmt, dann helfen natürlich auch da die besten Verfahren nichts.
Ja, kannst du noch ein bisschen erklären, was ist AutoML für die Zuhörer, die es vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen, was damit gemeint ist?
Das sind Optimierungsmethoden, also im Prinzip versucht eine, man könnte das auch als Meta-Learning bezeichnen, auch wieder ein intelligentes Verfahren versucht, im Prinzip die optimale Architektur selbst zu suchen. Das, was also bisher ein Data Scientist gemacht hat, sich Gedanken darüber gemacht hat, welchen Algorithmus verwende ich denn und immer innerhalb der neuronalen Netze zum Beispiel dann, welche Architektur verwende ich. Das lässt sich zunehmend automatisieren. Das heißt, man hat spezielle Such- und Optimierungsverfahren, die dann einfach durch die verschiedenen alternativen Architekturen, Algorithmen durchgehen und vergleichen, was führt denn zur besten Performance.
Ja, das hört sich wirklich spannend an. Ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Einsatzgebiet. Wenn ich da auch in der Praxis denke und dann öfter automatisierte Systeme eingeführt hat, vielleicht auch in unseren gemeinsamen Projekten, wenn ich da zurückdenke, dann gibt es auch immer so ein Misstrauen vielleicht von Data Scientists, dass sie sagen, oh, was soll ich denn dann später noch machen? Dann bin ich ja arbeitslos, wenn die Modelle alles für mich dann übernehmen. Siehst du da dann Ansätze, was für die Zukunft, was wird dann die Hauptaufgabe sein von Data Scientists? Braucht man die dann nicht mehr? Müssen die andere Aufgaben tätigen?
Also auch da findet gerade so eine Verschiebung statt. Also ich sage mal, von den Data Scientists mit ihrem rein mathematischen Wissen geht es weg, das zu dem Wissen auch, wie kann ich das Ganze nachher als Softwareprodukt implementieren. Das heißt, es ist eher so eine Verschiebung des Bedarfs vom Analysten oder dem Mathematiker oder der Mathematikerin hin zu Leuten mit Software-Engineering-Kenntnissen. Ja, das ist dann eher ein ML-Engineer, wenn man die modernen Berufsbezeichnungen hier verwenden möchte. Insofern wird da sicherlich auch der Bedarf, also oder es ist jetzt, zeichnet sich jetzt sogar schon ab, dass der Bedarf sich verschiebt. Also es werden auch mittlerweile tatsächlich schon vermehrt Leute im Bereich ML-Engineering oder mit MLOps-Kenntnissen gefragt und weniger die reinen Data Scientists, die halt ihre Jupyter-Notebooks produzieren und dann über den Zaun werfen und hoffen, dass irgendein Softwareentwickler die dann zu einem Produkt macht.
Ja, da erinnere ich mich an eine Aussage von einem Manager von Telefonica im Projekt und er hat gemeint, ja, eine Kaggle-Competition gewinnen, das kann jeder, aber die ganzen Modelle ausrollen, das ist wirklich die Schwierigkeit. Und das sehe ich auch, dass relativ viele Absolventen von der Hochschule kommen. Alle wollen Data Science machen, wollen Modelle trainieren, wollen die optimieren, aber der Fokus liegt weniger auf die Datenbereinigung. Und ich denke mal, gerade in der Datenbereinigung, das ist die Hauptaufgabe, ja. Da macht man dann mal 80% vom Data Science Job, würde ich sagen, ist in der Datenaufbereitung und nicht nur coole Modelle trainieren. Das sind dann vielleicht 10, 15%. Deswegen würde ich auch sagen, man muss einfach den Fokus auf die Datenbereinigung legen, auf die Qualität verbessern. Und je besser die Datenqualität ist, die reinkommen, desto besser wird dann auch später das Modells. Ja, und es lohnt sich dann weniger, nochmal ein paar Prozente rauszuquetschen oder ein paar 0,0% rauszuquetschen. Die Daten ändern sich vielleicht, dann wird das Modell sowieso wieder schlechter. Deswegen sehe ich auch mehr Richtung Datenqualität. Ich denke mal, da hängt dann auch noch das Thema Datenlabeling zusammen. Also meistens hat man ja gelabelte Daten, die man trainieren möchte mit dem Supervised Learning. Und gibt es da auch Tendenzen in Richtung Labeling? Das ist ja auch ein ja sehr arbeitsintensiver Prozess.
Ja, da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Tendenzen, auch zum Teil sehr unterschiedliche Ansätze. Zum einen, um das Labeling selbst zu vereinfachen. Das nennt sich, Fachbegriff ist Active Learning. Das heißt, ich habe quasi wieder ein Machine Learning-Modell, was sich selbst beobachtet, wie mit welcher Sicherheit kann es bestimmte Vorhersagen treffen. Und wenn es dann feststellt, oh, hier habe ich aber ein paar Beispiele, die kann ich sehr schlecht vorhersagen. Ja, da weiß ich fast nichts darüber. Dann legt es den Menschen genau diese als Beispiele vor. Also so wie das ja eigentlich auch ein Mensch oder machen würde, der sagt, okay, hier möchte ich aber gerne noch was lernen, ja, und geht dann zu seinem Lehrer und sagt, hier kannst du mir das beibringen. Ähnlich verhält sich dieses Modell dann und zeigt tatsächlich den Menschen vorrangig die Beispiele, wo es gerne mehr Informationen darüber hätte, sodass der Mensch ganz gezielt die dann labelt, also als Feedback an das Modell sagt, hier, ja, das siehst du hier auf dem Bild zum Beispiel. Und dann lernt es darüber, über dieses Feedback vom Mensch, lernt es eben Ähnliche dann auch zu erkennen. ähnliche Inhalte und kann dadurch selbst dann ähnliche Inhalte labeln. Das heißt, man hat dadurch den Labelaufwand, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es war so Faktor 80% reduziert. Das heißt, statt der 100%, die ich labeln müsste nach dem ungestützten Verfahren, ja, also der Aufwand, der wird stark reduziert, sodass ich vielleicht nur noch 10 oder 20% der Gesamtdaten labeln muss.
Wow, das sind ja spannende Zahlen, also 80%, vielleicht auch nochmal zum Verdeutlichen, was für Dimensionen sind die bei auch in einem Projekt und damit bekommen, ja, man braucht da manchen Projekten circa 1 Million Labels, um richtige Vorhersagen zu treffen. Und diese Labeling, das wird dann oft outgesourced in Niedriglohnländer und dann sitzen wirklich externe Mitarbeiter da, die labeln dann durch. Ist es, was für ein Bild ist es oder vielleicht was für ein Text, ist es positiv, negativ? Das sind riesen manuelle Aufwände momentan. Und wenn wir jetzt hier von 80% sprechen, dann ist das schon eine enorme Größe, was man da einsparen kann. Und das Ganze dann durch gezieltes Labeln, dass man jetzt sagt, man macht nicht mehr alle Daten, die man labelt, sondern ein KI-Algorithmus, der sagt dann, okay, du brauchst nur noch diese 20%, dann hilfst du mir am meisten zu lernen oder von diesen Labels habe ich genug, da kenne ich mich schon aus und label lieber die anderen. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Eine Frage dazu ist noch, die ganzen Themen, die wir jetzt genannt haben, die sind wirklich spannend. Zum einen, ja, fokussieren auf die Datenqualität, fokussieren auf das Labeling. Wo siehst du momentan die aktuellen Firmen in Deutschland? Wie sind die im Vergleich zu USA? Was muss da noch gemacht werden von diesen ganzen neuen Themen?
Also das Bild ist sehr durchwachsen. Es gibt Firmen, die sind da durchaus schon Vorreiter und auch sehr nah dran an guten Vorreitern weltweit, also wie die großen, die Bekannten wie Google und Facebook und so weiter. Es gibt aber auch das andere Ende der Fahnenstange, welche die noch gar nicht, also entweder gar nicht den Bedarf sehen, sich mit KI zu beschäftigen oder nur auf den Zug mit aufspringen wollen, aber noch keine Vorstellung haben, wie sie das machen sollen, weil das Management nicht richtig weiß, was man dafür benötigt. Was ist überhaupt Machine Learning und AI? Also wie unterscheide ich überhaupt diese Begriffe, losgelöst von den dem Marketing nach außen hin? Und was für organisatorische und strukturelle Änderungen muss ich auch in meiner Firma vornehmen? Was ja auch ganz entscheidend ist. Also
Ja,
ich
da hatte ich
muss ja das
auch,
Know-how aufbauen, ich muss die Teams haben. Also ja.
also da hatte ich auch eine Anfrage von einem Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, und auch, da kommt es eher vom Management getrieben, dass sie die neuen Themen machen wollen hin zur Digitalisierung. Das Top-Management oder Vorstandsebene sind da noch gar nicht aware. Die finden es zwar cool, dass man jetzt KI macht, aber so richtig loslegen können die noch nicht oder ist nicht im Fokus. Wie siehst du das? Wie kann da vielleicht eine Firma rangehen oder wie sollte die vorangehen, um die ganzen Projekte richtig aufzusetzen? Was sind da die wichtigsten Themen vielleicht, was eine Firma da machen kann oder auch das Management machen kann?
Naja, zunächst mal muss man sich die Frage stellen, welches Problem möchte ich denn lösen? Oder glaube ich mit KI lösen zu können? KI oder Machine Learning sind ja im Prinzip verschiedene Stufen der Automatisierung. Das heißt, ich kann Prozesse, die ich bisher manuell machen musste, durch Maschinen ersetzen. Also muss man sich durchaus von der Firma her erstmal bewusst sein, was möchte ich denn automatisieren? Wo habe ich denn vielleicht irgendwelche Pain Points oder ja, Bottlenecks oder
Hast du
ja.
dazu
Und das
ein
nächste.
Beispiel, dass man sagen kann, okay, das ist ein Problem, das kann ich mit KI lösen, auch wenn es jetzt ein Klassiker ist. Was wäre so ein typisches Problem für ein Unternehmen?
Gut, ein Klassiker für also Unternehmen, die etwas herstellen, also wirklich ein physisches Produkt, ist, dass sie natürlich dafür Maschinen benutzen. Und jetzt kann das natürlich passieren, wenn ich keine KI verwende, dass die halt irgendwann kaputt gehen. Ich habe Ausfallzeiten in der Produktion, kann es vielleicht aber nicht so genau vorhersagen, wann das passiert. Das kann mir also gerade vielleicht kurz vorm Weihnachtsgeschäft passieren, wo ich vielleicht eine größere Lieferung zu liefern habe. Wenn ich jetzt aber Machine Learning verwende, dann kann ich mittels Predictive Maintenance aufgrund der historischen Daten, vorausgesetzt ich habe genug historische Daten, da sind wir nämlich bei dem nächsten Problem, kann ich aufgrund dieser historischen Daten Vorhersagen treffen und dann weiß ich vielleicht, oh, diese eine Maschine würde jetzt in den nächsten 3 Wochen ausfallen und dann kann ich die aber reparieren, bevor sie ausfällt und vielleicht gerade in einem Zeitfenster, wo die Produktion vielleicht sowieso stillsteht. Irgendwann nachts oder wie auch immer. Das heißt, ich kann quasi den Zeitpunkt frei bestimmen und ich kann auch die Kosten natürlich auch sparen und Ausfallzeiten dadurch verhindern, dass ich selbst bestimme, wann repariere ich eine Maschine, vielleicht auch schon prophylaktisch. Das heißt, die geht erst gar nicht kaputt.
Ja, also das wäre dann ein Use Case für den Maschinenbau, wo wir ziemlich viele Firmen in Deutschland haben. Jetzt hast du noch angesprochen gehabt, mit den Daten haben. Also oft ist es so, man hat gar keine historischen Daten in dem Use Case. Würdest du jetzt sagen, wenn eine Firma in Richtung Digitalisierung gehen möchte, Richtung KI, sollte sie dann erst da versuchen, die Daten zu säubern und da Energie reinstecken, sagen wir mal einfach mal ein Jahr lang alles aufbauen, die historischen Daten, oder lieber vom Use Case herkommen, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt erstmal ein KI-Modell auf das bestehende Daten ohne historisch anzusetzen und sich dann daran zu hangeln. Was denkst du, ist da der beste Ansatz oder ist vielleicht eine Mischung von beiden?
Ich würde auch eher sagen, eine Mischung. Also natürlich sollte man schon mal schauen, welche Daten gibt es denn schon und was kann man damit anfangen. Dann kann man ja eine Abschätzung vornehmen, welche Daten hätte man denn vielleicht gerne noch und wie schwierig ist es, die zu beschaffen. Das macht also dann Sinn, das durchaus mit den Domain-Experten, also dann jetzt im Bereich der Produktion, einem Ingenieur tatsächlich auch sich ein Data Scientist dann zusammensetzt, und man schaut, welche physikalischen Prozesse sollen denn dort überwacht werden und habe ich da genug Muster in den existierenden Daten, auch wenn die Menge vielleicht noch nicht stimmt, wenn die Muster stimmen, das heißt, ich habe im Prinzip alle Daten, alle Sensoren, die ich brauche, um die Daten zu sammeln. Dann brauche ich hier natürlich nur aufzeichnen. Wenn ich aber feststelle, oh, wenn ich da nur einen Sensor hätte, der kostet mich vielleicht 10 € oder so zusätzlich oder vielleicht auch 10.000, würde aber dann die nächsten, wenn ich jetzt anfange zu sammeln, die nächsten Monate, würde mir so viel Mehrwert bringen, dass ich dadurch zum Beispiel den Ausfall einer 3 Millionen teuren Maschine ganz genau vorhersagen kann, auf 3 Wochen genau. Dann kann man halt wieder ausrechnen diese Kosten-Nutzen-Relation und kann sich tatsächlich auch bewusst dafür entscheiden, diesen Sensor zusätzlich anzubringen und mit diesem Sensor diese Daten auch ab dem Zeitpunkt dann zu sammeln. Also dieser Prozess, das empfiehlt auch Andruing, das sind wir auch wieder bei diesem Wechsel oder diesem Wandel innerhalb der Firmen, dieses Bewusstsein, dass ich durchaus auch solche Entwicklungsprozesse anpassen muss, indem ich zum Beispiel eine Data Scientistin oder Data Scientist früh in so einen Designprozess mit einbeziehe. Das muss halt geschaffen werden und das muss in diesen Firmen, die jetzt da etwas rückständiger sind, muss man dieses Bewusstsein natürlich auch im Management auch schaffen. Ne?
Ja, und das Coole daran, denke ich mal, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt den Use Case, so wie du schon sagst, die Maschine wird ausfallen, ich kann die vorher schon wechseln, das Teil. Das ist ein Use Case, da hat man schon deutliche Einsparungen. Aber wenn man jetzt das Ganze schon aufgebaut hat, man hat die Data Pipeline, man hat die Daten bereinigt, man hat die Sensoren angebaut, man hat schon Machine Learning Modelle, dann ist es mit dieser Infrastruktur leicht, neue Use Cases zu machen. Man kann ja dann sagen, okay, ich mache vielleicht eine Qualitätskontrolle mit den Teilen. Das heißt, wenn man jetzt von der Maschine oder vom Sensor merkt, okay, hier ist immer ein Ausschlag oder ein Ausreißer, dann sind die Teile immer schlecht. Dann kann man sagen, okay, ich mache einfach eine Vorhersage mit dem Ausschuss von den Teilen und kann dadurch dann die Qualität erhöhen und die falschen Teile aussortieren. Und ich denke, durch dieses Vorgehen, durchs Iterative, kriegt man dann noch richtig Mehrwert, dass man dann einfach immer neue Use Cases wiederbekommt und dann richtig extreme Vorteile hat. Dass es eher exponentiell ist. Am Anfang ist es langsam, bis man mal alles aufgebaut hat. Die Use Cases ist es mühsam, aber wenn man dann mal richtig in der Phase ist, in der Produktion, dass man dann richtig mit neuen Use Cases loslegen kann. Ich denke, da ist auch noch
Ja.
ein Thema MLOps. Das hast du mir auch schon mal gesagt gehabt, oder wir hatten uns darüber unterhalten, dass es auch darum geht, die Geschwindigkeit von den Modellen dann auszurollen. Also, wir hatten jetzt ein Modell, aber jetzt kriegen wir vielleicht fünf. Kannst du da noch was dazu sagen? Was sind da deine Tipps oder was ist da wichtig da dabei?
Naja, man kennt das ja aus der Softwareentwicklung schon als DevOps. MLOps ist im Prinzip eine Erweiterung davon. Also bei den DevOps habe ich eben ein Artefakt, was ich produziere, nämlich den versionierten Code. Und über diese Versionsnummer habe ich natürlich auch die genaue Kontrolle, was ist denn gerade produktiv am Laufen, welche Version der Software. Ähnlich ist es bei MLOps, es ist nur eine Erweiterung, weil ich ja zusätzlich zu der Softwareentwicklung auch ein Modell trainieren muss. Das heißt, dieses Modell muss natürlich auch eine klare Versionierung haben. Ja, also die Parameter, mit denen ich das trainiert habe. Und im Idealfall habe ich tatsächlich sogar auch einen Snapshot von den Daten, mit denen es trainiert wurde. Dann habe ich wieder, ähnlich wie im Software, wieder in der Softwareentwicklung, eine komplette Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Modell eine falsche Vorhersage macht, kann ich dann eben mir das auch genau anschauen, was war die Ursache dafür, wie kann ich diese Ursache beheben.
Und hast du vielleicht auch eine Zahl? Was denkst du? Ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wie umfangreich die Daten sind oder wie schlecht die Qualität ist oder wie gut die Qualität ist und so weiter. Aber hast du vielleicht so eine Hausnummer, wie lange dauert es vielleicht, bis ein Use Case steht, bis man sagen kann, okay, wir haben jetzt den ersten Use Case und vielleicht auch so eine Zielvariable. Wie schnell sollte eigentlich ein neuer Use Case dann umzusetzen sein, sobald die Infrastruktur steht? Kann man das überhaupt messen? Oder was denkst du, wie schnell sollte sowas sein?
Also da gibt es schon Erfahrungswerte. Wenn man diese Infrastruktur eben nicht hat, dann kann es auch passieren, dass man tatsächlich ähnlich wie bei einer Forschungsarbeit, das Data Science enthält ja auch den Begriff Science, also eben vor Wissenschaft, dann kann es durchaus sein, dass man da auch mal ein Jahr lang da dran sitzt und hat immer noch kein produktives Produkt. Wenn man aber diese Automatisierungsmechanismen aufgebaut hat, diese Infrastruktur, dann kann ich im Idealfall sogar innerhalb von wenigen, na, sogar Stunden, das wären jetzt extreme Fälle, also Firmen, die sehr viel Erfahrung damit haben, die können dann ähnlich wie Facebook alle 3 Stunden eine neue Iteration ihrer Software live schaltet, können die auch diese Unternehmen auch durchaus alle paar Stunden ein Machine Learning Modell live schalten. Das ist ein extremer Fall, aber im Durchschnitt kann man sagen, man kann halt eben von Monaten auf Wochen herunter reduzieren, diese Zeit bis zur Produktivität. Ja. Also, dass man dann vielleicht in 1, 2 Wochen das nächste Modell live schalten kann.
Ja, das sind dann auch erhebliche Einsparungen. Also da haben wir heute schon einiges gelernt. Wir können die Labeling-Prozesse reduzieren, gibt es Techniken auf 80%. Wir können den Prozess, bis die Modelle ausgerollt sind, extrem verkürzen. Das sind wirklich sehr spannende Themen. Gibt es vielleicht auch noch so eine Zahl für das andere Thema, was wir heute gesprochen haben, mit der Datenbereinigung? Wie viel besser vielleicht das Modell gibt oder vielleicht da noch einen Wert oder was kann man sich da einsparen im Vergleich zu dem alten Vorgehen? Hast du da eine Zahl oder ist es noch so neu, dass man noch gar nicht weiß, in welche Richtung das geht oder wie groß die Einsparungen sind oder dass man es noch nicht quantifizieren kann?
Also eine Zahl habe ich da leider noch nicht. Dazu ist es, glaube ich, noch zu neu, da gibt es zu wenig Werte. Deswegen hat Andrew Ng ja sogar eine Initiative gegründet, wo er Unternehmen dazu auffordert oder auch Wissenschaftler mit ihm gemeinsam diesen Ansatz jetzt weiterzuentwickeln. Also es ist auch eine sehr spannende Entwicklung. Er lädt tatsächlich dazu ein, dieses noch sehr wenig erschlossene Gebiet aktiv voranzutreiben, weil eben alle davon einen Vorteil haben, wenn man dafür auch Automatisierungsmechanismen findet.
Ja, sehr cool. Da haben wir heute wirklich ganz neue Themen. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu Andrew Ng. Ich glaube, geschrieben Andrew, dann NG, falls ihr das googeln wollt und in der Initiative mitmachen möchtet, dann am besten nach Andrew Ng suchen. Das ist wirklich die Koryphäe ja, Marc, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen. Ich denke mal, das kennt nicht jeder. Andrew Ng, vielleicht ein paar Sätze, wer das ist, was er macht.
Ja, es ist einer der Urgesteine, also im Bereich Machine Learning. Also er war lange Stanford-Professor, er hat Coursera mitgegründet, diese Plattform für Massive Open Online Courses, 2011 zusammen mit anderen, ich glaube hauptsächlich Professoren aus Stanford. Was aber die Leute weniger vielleicht wissen, er war, soweit ich mich erinnere, 2009 auch an dem Durchbruch von Deep Learning mit beteiligt. Also, soweit ich es in Erinnerung habe, war er der Erste, der die damals noch ganz neue erste Version der Deep Learning, der GPU-Library, um auf Grafikkarten Programmierungen überhaupt durchführen zu können, von NVIDIA verwendet hat, um damit ein neuronales Netz auf den damals noch ganz neuen GPUs zu implementieren. Ja. Und das zusammen mit der theoretischen Arbeit von Geoffrey Hinton hat dann 2012 zu dem Durchbruch von dem, was wir heute als Deep Learning kennen, geführt.
Sehr spannende Person, auch für die empfehlen, vielleicht mal zu folgen den Personen, vielleicht auf LinkedIn zu schauen, was die posten oder einfach mal danach zu googeln. Ich denke, da kriegt man immer wieder Inspiration und auch in Richtung für Optimierung. Also ich denke mal, Andrew Ng ist da eine Koryphäe und geht auch in die richtige Richtung, dass er sagt, okay, wir wollen hier die Aufwände reduzieren, wir wollen die Datenbereinigung verbessern, das Labeling und so weiter. Also sehr spannende Personen. Jetzt hat man heute drei Themen. Ich denke mal, das sind schon sehr, sehr gute Optimierungen. Hast du sonstige Verbesserungsvorschläge oder Tipps, was du noch den Hörern mitgeben möchtest?
Also es gibt noch natürlich eine ganze Reihe spannender Entwicklungen. Zum Beispiel kann ich empfehlen, sich mal genauer anzuschauen, was der Jan LeCun vorantreibt. Also da zum Thema Labeling. Eine Stufe weiter wäre das sogenannte Self-Supervised Learning, was er propagiert, dass man eben gar kein Labeling mehr braucht, sondern die Modelle tatsächlich ähnlich, wie man es auch aus der Natur kennt. Ja, also ein Tier braucht auch nicht gelabelte Daten und ein Mensch erst recht nicht, sodass eben diese Self-Supervised Learning-Modelle tatsächlich auch selbst dann lernen anhand von ungelabelten Daten. Was
Ja,
natürlich ein ganz neuer Ansatz ist. Ja.
Ja, das hört sich wirklich nach einem Durchbruch an, denn in der Praxis ist es meistens so, also die Modelle trainieren und optimieren, das ist, jetzt sagen wir mal, 0815. Das kann jeder, das wird in der Hochschule schon gelernt, in Online-Kursen kann man das lernen. Aber das eigentliche Problem ist dann spätestens, wenn man die Daten braucht. Und das nächste größere Problem ist dann, wenn man die Daten gelabelt braucht. Weil meistens, man kann natürlich mit Unsupervised-Algorithmen loslegen, aber irgendwie merkt man dann doch, ja, die Labels sind eigentlich besser. Und dann merkt man den zweiten Schritt, Mist, wir haben gar keine Labels. Der dritte ist dann meistens, okay, wir labeln die, aber wer macht das? Wie können wir das machen? Und wenn die dann gelabelt werden, dann werden sie vielleicht falsch gelabelt oder einen bestimmten Zeitraum. Die Leute haben keine Zeit, machen das schnell in der Praxis. Und das ist ein richtiges Problem meiner Meinung nach in der Praxis. Und wenn das dann ohne dieses Labeling-Prozess geht, was richtig kostenintensiv ist, was die Qualität verzerrt von dem Modell, dann wäre das auch nochmal eine Riesenoptimierung. Ja, vielen Dank, Achim, dass du heute da warst. Ich denke, es waren sehr spannende Informationen für unsere Teilnehmer. Und ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder.
Nochmals vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.